emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie eine Minute Pause. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! Erste Aufgabe. Sie hören ein Interview, das eine Kinderreporterin mit einem Museumsmitarbeiter gemacht hat. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann das Gespräch zweimal. Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem Punkt eine kurze Antwort. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Im Straßenbahnmuseum.
Wir befinden uns hier im historischen Straßenbahnmuseum Thielenbruch-Köln. Und heute werden wir hier sehr viel über Straßenbahnen erfahren. Wie heißen Sie?
Mein Name ist Hermann Riewer. Ich bin seit 1996 hier im Museum ehrenamtlich beschäftigt.
Wie viele Straßenbahnen gibt es hier im Museum und was kann man hier entdecken?
Im Museum haben wir 20 Fahrzeuge, und zwar beginnend mit der Pferdebahn über die erste elektrische von 1902. Und dann geht es weiter bis zum Stadtbahnwagen aus dem Jahr 1975. Das ist so das letzte Fahrzeug, was wir bekommen haben.
Wir befinden uns hier in einer historischen Bahn von 1902. Und das kann man sich eigentlich gar nicht so gut vorstellen. Das ist ganz anders. Hier sind nämlich solche Holzbänke, zwei ganz lange. Und da saßen dann halt alle nebeneinander. Das ist gar nicht wie heute. Und wenn der Schaffner einmal mit der Glocke gebimmelt hat, hieß das, dass der Fahrer stehen bleiben sollte. Und wenn er zweimal gebimmelt hat, sollte er weiterfahren. Da ist vorne eine Plattform, da stand der Fahrer. Und hinten ist eine Plattform, da stand der Schaffner. Und der Schaffner, der ging dann durch den Gang und hat das Fahrgeld eingenommen, hat halt Fahrscheine verkauft.
Aber was hier ganz wichtig ist, vielleicht ist dir das aufgefallen, der Fahrer hatte einen klimatisierten Arbeitsraum. Das heißt, er stand im Freien, egal ob es regnete, ob es schneite, ob es kalt oder warm war, er stand im Freien. Allerdings, der Betrieb hat ihm im Winter einen Pelzmantel gestiftet und Filzstiefeln, denn da wäre er sonst ein Eisklotz geworden.
Dankeschön.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Wir befinden uns hier im historischen Straßenbahnmuseum Thielenbruch-Köln. Und heute werden wir hier sehr viel über Straßenbahnen erfahren. Wie heißen Sie?
Mein Name ist Hermann Riewer. Ich bin seit 1996 hier im Museum ehrenamtlich beschäftigt.
Wie viele Straßenbahnen gibt es hier im Museum und was kann man hier entdecken?
Im Museum haben wir 20 Fahrzeuge, und zwar beginnend mit der Pferdebahn über die erste elektrische von 1902. Und dann geht es weiter bis zum Stadtbahnwagen aus dem Jahr 1975. Das ist so das letzte Fahrzeug, was wir bekommen haben.
Wir befinden uns hier in einer historischen Bahn von 1902 und das kann man sich eigentlich gar nicht so gut vorstellen. Das ist ganz anders. Hier sind nämlich solche Holzbänke, zwei ganz lange, und da saßen dann halt alle nebeneinander. Das ist gar nicht wie heute. Und wenn der Schaffner einmal mit der Glocke gebimmelt hat, hieß das, dass der Fahrer stehen bleiben sollte. Und wenn er zweimal gebimmelt hat, sollte er weiterfahren. Da ist vorne eine Plattform, da stand der Fahrer. Und hinten ist eine Plattform, da stand der Schaffner. Und der Schaffner, der ging dann durch den Gang und hat das Fahrgeld eingenommen, hat halt Fahrscheine verkauft.
Aber was hier ganz wichtig ist, vielleicht ist dir das aufgefallen, der Fahrer hatte einen klimatisierten Arbeitsraum. Das heißt, er stand im Freien. Egal, ob es regnete, ob es schneite, ob es kalt oder warm war, er stand im Freien. Allerdings, der Betrieb hat ihm im Winter einen Pelzmantel gestiftet und Filzstiefeln, denn da wäre er sonst ein Eisklotz geworden.
Dankeschön.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe. Zweite Aufgabe. Sie hören ein Gespräch über Handys für Kinder und Jugendliche. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, worüber gesprochen wird, und markieren Sie diese Aussage mit X. Wenn über etwas nicht gesprochen wird, lassen Sie das Kästchen leer. Insgesamt können Sie 6-mal ankreuzen. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text, lösen Sie die Aufgabe. Handys für Kinder.
Braucht ein Sechsjähriger ein Handy? Es gibt Leute im Freundeskreis, da haben es die Eltern schon so gemacht, aber ich bin da nicht mit dabei, bin damit auch nicht einverstanden. Aber man macht sich natürlich seine Gedanken. Inzwischen hat ja jeder zweite der 6- bis 13-Jährigen ein Handy. Und natürlich werden wir Eltern mit dem kleinen Vorwurf konfrontiert oder mit der Lösung konfrontiert. Mensch, Mama und Papa, ja, kauf mir noch ein Handy, dann kann ich immer anrufen, wenn irgendwas ist. Und dann kommst du natürlich ins Grübeln und denkst dir, oh, ab wann sollen die Kinder jetzt ein Handy haben? Carsten Schwarz vom Bayern 3 Service Team. Gibt's irgendeinen groben Richtwert?
Also man kann wirklich ganz grob sagen, bis 10 muss es nicht sein. Danach wird es aber tatsächlich immer schwerer, drumherum zu kommen. Grundsätzlich kommt es aber immer auf die Umstände an, auch schon bei Grundschulkindern. Wenn zum Beispiel jetzt der Schulweg wirklich sehr lang ist, dann kann ein Handy tatsächlich sinnvoll sein. Muss ja nicht gleich das teure Smartphone sein. Hier reicht auch erstmal ein buntes Notfallhandy. Da sind ganz bestimmte Nummern eingespeichert und Ihr Kind kann sie jederzeit erreichen, mehr aber auch nicht. Und wenn wirklich mal was passiert oder das Kind nicht nach Hause kommt, dann können Sie es über dieses Notfallhandy auch orten.
Und jetzt werden die Kinder dann älter natürlich und ich sag mal so spätestens in der 5. oder 6. Klasse, da muss ein echtes Handy her, denn die anderen haben auch eins. Was macht man dann?
Ja, tatsächlich, so zwischen 11 und 14 Jahren, da wächst der Wunsch nach dem Handy. Die Kids wollen Kurznachrichten an Freunde schicken und Fotos oder Videos anschauen. Für die Eltern heißt das jetzt, im Handy sollten Sonderdienste gesperrt sein, damit das Kind zumindest nicht auf teure Klingelton- oder Spieleabos reinfällt. Das geht ganz einfach über den Provider. Ja, und ganz wichtig, früher oder später kommen einfach Schmuddelbilder und Gewaltvideos aufs Handy, die kursieren an den Schulen. Sprechen Sie darum schon vorher mit Ihrem Kind darüber und sagen Sie ihm, dass es wirklich jederzeit zu Ihnen kommen kann, wenn da was Komisches passiert und dass Sie sicher nicht böse sind.
So, lass den mal 15 sein. Bei Jugendlichen, also ist das Handy unentbehrlich, es gehört dazu.
Telefonieren ist das Wenigste, Nachrichten verschicken, Termine organisieren, spielen und. Wichtig ist hier ein Vertrag, am besten mit Kostenbremse oder mit Flatrate, damit es am Monatsende keine böse Überraschung gibt. Und wer jetzt sagt, ach, da kaufe ich meinem Sohn erstmal so ein billiges Einsteigerhandy, der liegt laut Experten falsch, denn diese Handys, die sind schnell veraltet und schon ein Jahr später muss dann doch ein besseres her.
Handys bei Kindern, schon jedes zweite Grundschulkind hat ein Mobiltelefon. Sollten Sie jetzt da überlegen, ob der Nachwuchs eins braucht, dann können Sie sich natürlich ausführlich im Internet informieren. Wir haben eine Internetseite für Sie gefunden, die heißt handyinkinderhand.de. Da finden Sie viele weiterführende Informationen.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Braucht ein 6-Jähriger ein Handy? Es gibt Leute im Freundeskreis, da haben es die Eltern schon so gemacht, aber ich bin da nicht mit dabei, bin damit auch nicht einverstanden. Aber man macht sich natürlich seine Gedanken. Inzwischen hat ja jeder zweite der 6- bis 13-Jährigen ein Handy. Und natürlich werden wir Eltern mit dem kleinen Vorwurf konfrontiert oder mit der Lösung konfrontiert. Mensch, Mama und Papa, ja, kauf mir noch ein Handy, dann kann ich immer anrufen, wenn irgendwas ist. Und dann kommst du natürlich ins Grübeln und denkst dir, oh, ab wann sollen die Kinder jetzt ein Handy haben? Carsten Schwarz vom Bayern 3 Service Team. Gibt es irgendeinen groben Richtwert?
Also man kann wirklich ganz grob sagen, bis 10 muss es nicht sein. Danach wird es aber tatsächlich immer schwerer, drumherum zu kommen. Grundsätzlich kommt es aber immer auf die Umstände an, auch schon bei Grundschulkindern. Wenn zum Beispiel jetzt der Schulweg wirklich sehr lang ist, dann kann ein Handy tatsächlich sinnvoll sein. Muss ja nicht gleich das teure Smartphone sein. Hier reicht auch erstmal ein buntes Notfallhandy. Da sind ganz bestimmte Nummern eingespeichert und ihr Kind kann sie jederzeit erreichen, mehr aber auch nicht. Und wenn wirklich mal was passiert oder das Kind nicht nach Hause kommt, dann können sie es über dieses Notfallhandy auch orten.
Und jetzt werden die Kinder dann älter natürlich und ich sag mal so spätestens in der 5. oder 6. Klasse, da muss ein echtes Handy her, denn die anderen haben auch eins. Was macht man dann?
Ja, tatsächlich, so zwischen 11 und 14 Jahren, da wächst der Wunsch nach dem Handy. Die Kids wollen Kurznachrichten an Freunde schicken und Fotos oder Videos anschauen. Für die Eltern heißt das jetzt, im Handy sollten Sonderdienste gesperrt sein, damit das Kind zumindest nicht auf teure Klingelton- oder Spieleabos reinfällt. Das geht ganz einfach über den Provider. Ja, und ganz wichtig, früher oder später kommen einfach Schmuddelbilder und Gewaltvideos aufs Handy, die kursieren an den Schulen. Sprechen Sie darum schon vorher mit Ihrem Kind darüber und sagen Sie ihm, dass es wirklich jederzeit zu Ihnen kommen kann, wenn da was Komisches passiert und dass Sie sicher nicht böse sind.
So, lass den mal 15 sein. Bei Jugendlichen, also ist das Handy unentbehrlich, es gehört dazu.
Telefonieren ist das Wenigste, Nachrichten verschicken, Termine organisieren, spielen und. Wichtig ist hier ein Vertrag, am besten mit Kostenbremse oder mit Flatrate, damit es am Monatsende keine böse Überraschung gibt. Und wer jetzt sagt, ach, da kaufe ich meinem Sohn erstmal so ein billiges Einsteiger-Handy, der liegt laut Experten falsch, denn diese Handys, die sind schnell veraltet und schon ein Jahr später muss dann doch ein besseres her.
Handys bei Kindern, schon jedes zweite Grundschulkind hat ein Mobiltelefon. Sollten Sie jetzt da überlegen, ob der Nachwuchs eins braucht, dann können Sie sich natürlich ausführlich im Internet informieren. Wir haben eine Internetseite für Sie gefunden, die heißt handyinkinderhand.de. Da finden Sie viele weiterführende Informationen.
Sie haben jetzt wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe. Dritte Aufgabe. Sie hören ein Gespräch über verschiedene Wale. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage, A oder B, richtig ist. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Riesen der Meere.
Jonas, Hannes, Thea und Josephine sind unterwegs auf den Spuren der Riesen der Meere. Mit dem Chef des Ozeaneums persönlich haben sich die jungen Walforscher verabredet. Dr. Harald Benke ist nämlich nicht nur Chef, sondern nebenbei auch noch das wandelnde Wallexikon des Ozeaneums. Er hat die Tiere viele Jahre lang erforscht und natürlich auch den Gesang der Buckelwale.
Also bei den Buckelwalen hatte man früher angenommen, dass die Männchen mit diesen Gesängen die Weibchen anlocken wollten. Mittlerweile hat man festgestellt, dass der Gesang gar nicht den Weibchen gilt, sondern höchstwahrscheinlich anderen Menschen und denen zu sagen, ey, hau ab, das ist mein Revier.
1:1 Riesen der Meere, so heißt der Bereich des Ozeaneums, der sich den Walen widmet. Aus Kunststoff und Styropor nachgebildet, in Farbe und Form verblüffend echt und vor allem lebensgroß. So schweben sie hier über den Köpfen der Besucher.
Thea, wie ist das, wenn du hier so nach oben guckst? Als kleiner Mensch unter diesem Buckelwal, wie fühlt sich das hier gerade an?
Komisch. Ich habe Angst, dass der plötzlich runterfällt.
Es gibt hier keine lebenden Wale zu sehen. Warum denn nicht?
Also es gibt in keinen Museen lebende Wale, weil die einfach viel zu groß sind. Und wenn man sich hier mal diesen großen 26 Meter langen Blauwal anschaut, dann versteht man, dass man so einem großen Wal einfach keinen entsprechenden Lebensraum in irgendeinem Museum oder Aquarium schaffen kann. Der Blauwal ist das größte Tier, das überhaupt je auf diesem Planeten gelebt hat. Er ist so schwer wie 46 Elefanten, wie 2400 Menschen, also keiner bringt so viel Gewicht auf die Waage wie ein Blauwal.
Und noch einen Rekord halten diese Meeresriesen. Blauwale sind auch die lautesten Tiere der Erde. Wenn sie ihre tiefen Seufzer ausstoßen, erzeugen sie ein Geräusch, das so laut ist wie das Düsentriebwerk eines Flugzeugs beim Start.
Ein Blauwal vor der Küste zum Beispiel von Spanien kann sich mit einem Blauwal vor der Küste von England verständigen. Es geht über hunderte von Kilometern. Und das geht nur, weil die Töne so tief sind und so laut sind, dass sie ganz weit im Wasser tragen. Also wenn man direkt neben dem Blauwal schwimmen würde, nämlich da, wo der Laut erzeugt wird, dann wäre es schon so, dass man wahrscheinlich einen kleinen Gehörschaden hat oder mindestens eine Zeit lang, als ob man so in der Disco war und dann nach einer Disco eine Woche lang nicht mehr gut hören kann.
Andere Meeresbewohner übrigens nehmen keinen Schaden davon, denn sie halten ohnehin genügend Abstand. Der Pottwal zum Beispiel, der kann auf einen Gehörschaden gut verzichten, denn er ist auf sein Gehör angewiesen. Bis zu 3000 Meter tief taucht der Pottwal, um sein Futter zu finden. Sehen kann er da unten so gut wie gar nichts. Seine Beute, eine Tintenfischart, findet er auch nicht mit den Augen.
Hauptsächlich findet er die Kalmare, indem er seine Echoortung einsetzt. Und der Pottwal hat so eine große Nase, weil er nämlich ganz laute Sequenzen damit entwickeln kann. Er hat das beste Echoortungssystem im ganzen Tierreich entwickelt.
Und noch jemand verlässt sich lieber auf sein Gehör. Der Delfin. Delfine gehören auch zu den Walen. Und sie haben sogar eine eigene Sprache entwickelt.
Und es geht sogar so weit, dass sie eine eigene Unterschrift sogar entwickelt haben. Und das ist wichtig, wenn so eine Delfingruppe jagt, dann muss ja jeder wissen, wo ist wer in der Gruppe gerade. Und deswegen geben sie Laute ab, die sagen, also hier, ich bin der Delfin Alpha. Und der andere Delfin sagt, hier, ich bin Delfin Beta, ich bin jetzt hier an der Stelle. Und das kennt man nur von ganz, ganz wenigen Tieren, dass die Tiere selbst wissen, wer bin ich überhaupt?
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Jonas, Hannes, Thea und Josephine sind unterwegs auf den Spuren der Riesen der Meere. Mit dem Chef des Ozeaneums persönlich haben sich die jungen Walforscher verabredet. Dr. Harald Benke ist nämlich nicht nur Chef, sondern nebenbei auch noch das wandelnde Wallexikon des Ozeaneums. Er hat die Tiere viele Jahre lang erforscht und natürlich auch den Gesang der Buckelwale.
Also bei den Buckelwalen hatte man früher angenommen, dass die Männchen mit diesen Gesängen die Weibchen anlocken wollten. Mittlerweile hat man festgestellt, dass der Gesang gar nicht den Weibchen gilt, sondern höchstwahrscheinlich anderen Männchen und denen zu sagen, ey, hau ab, das ist mein Revier.
1:1 Riesen der Meere, so heißt der Bereich des Ozeaneums, der sich den Walen widmet. Aus Kunststoff und Styropor nachgebildet, in Farbe und Form verblüffend echt und vor allem lebensgroß. So schweben sie hier über den Köpfen der Besucher.
Thea, wie ist das, wenn du hier so nach oben guckst? Als kleiner Mensch unter diesem Buckelwal, wie fühlt sich das hier gerade an?
Komisch. Ich habe Angst, dass der plötzlich runterfällt.
Es gibt hier keine lebenden Wale zu sehen. Warum denn nicht?
Also es gibt in keinen Museen lebende Wale, weil die einfach viel zu groß sind. Und wenn man sich hier mal diesen großen 26 Meter langen Blauwal anschaut, dann versteht man, dass man so einem großen Wal einfach keinen entsprechenden Lebensraum in irgendeinem Museum oder Aquarium schaffen kann. Der Blauwal ist das größte Tier, das überhaupt je auf diesem Planeten gelebt hat. Er ist so schwer wie 46 Elefanten, wie 2400 Menschen, also keiner bringt so viel Gewicht auf die Waage wie ein Blauwal.
Und noch einen Rekord halten diese Meeresriesen. Blauwale sind auch die lautesten Tiere der Erde. Wenn sie ihre tiefen Seufzer ausstoßen, erzeugen sie ein Geräusch, das so laut ist wie das Düsentriebwerk eines Flugzeugs beim Start.
Ein Blauwal vor der Küste zum Beispiel von Spanien kann sich mit einem Blauwal vor der Küste von England verständigen. Es geht über hunderte von Kilometern. Und das geht nur, weil die Töne so tief sind und so laut sind, dass sie ganz weit im Wasser tragen.
Also wenn man direkt neben dem Blauwal schwimmen würde, nämlich da auch, wo der Laut erzeugt wird, dann wäre es schon so, dass man wahrscheinlich einen kleinen Gehörschaden hat oder mindestens eine Zeit lang, als ob man so in der Disco war und dann nach einer Disco eine Woche lang nicht mehr gut hören kann.
Andere Meeresbewohner übrigens nehmen keinen Schaden davon, denn sie halten ohnehin genügend Abstand. Der Pottwal zum Beispiel, der kann auf einen Gehörschaden gut verzichten, denn er ist auf sein Gehör angewiesen. Bis zu 3000 Meter tief taucht der Pottwal, um sein Futter zu finden. Sehen kann er da unten so gut wie gar nichts. Seine Beute, eine Tintenfischart, findet er auch nicht mit den Augen.
Hauptsächlich findet er die Kalmare, indem er seine Echoortung einsetzt. Und der Pottwal hat so eine große Nase, weil er nämlich ganz laute Sequenzen damit entwickeln kann. Er hat das beste Echoortungssystem im ganzen Tierreich entwickelt.
Und noch jemand verlässt sich lieber auf sein Gehör. Der Delfin. Delfine gehören auch zu den Walen. Und sie haben sogar eine eigene Sprache entwickelt.
Und es geht sogar so weit, dass sie eine eigene Unterschrift sogar entwickelt haben. Und das ist wichtig, wenn so eine Delfingruppe jagt, dann muss ja jeder wissen, wo ist wer in der Gruppe gerade. Und deswegen geben sie Laute ab, die sagen, also hier, ich bin der Delfin Alpha. Und der andere Delfin sagt, hier, ich bin Delfin Beta, ich bin jetzt hier an der Stelle. Und das kennt man nur von ganz, ganz wenigen Tieren, dass die Tiere selbst wissen, wer bin ich überhaupt?
Sie haben wieder Zeit, ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.